Die Presse.
Volkswagen ist so deutsch, wie es nur irgendwie geht. Der Autobauer aus Wolfsburg steht wie kaum sonst was für die hochgelobte deutsche Ingenieurskunst. Doch jetzt ist gewaltig Feuer am Dach des größten deutschen Industriekonzerns. In der Nacht auf Dienstag hat der VW-Vorstand nämlich verkündet, dass es wegen der schleppenden Nachfrage erstmals in der Geschichte des Konzerns Werksschließungen in Deutschland geben könnte. Und das klingt dann so.
Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft. Hinzu kommt, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt.
Das sagt Konzernchef Oliver Blume in einer Videobotschaft. Aber längst nicht nur VW hat wirtschaftliche Schwierigkeiten, sondern die gesamte deutsche, ja eigentlich sogar die gesamte europäische Autoindustrie. Mein Name ist David Freudenthaler. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Sowohl die deutsche Politik als auch die Gewerkschaft, die bei VW beide viel zu sagen haben, versuchen nun, die angekündigten Werksschließungen und den damit verbundenen Mitarbeiterabbau im großen Stil noch zu verhindern. Ob das gelingt? Wir sprechen heute über fehlgeleitete Wirtschaftspolitik, falsch geschürte Hoffnungen und lachende Chinesen. Bei mir im Studio ist dazu heute mein Kollege und Autonerd Norbert Rierf aus dem Pressewirtschaftsressort. Servus,
Norbert. Hallo David.
Du Norbert, während wir da zum Mittwochmittag gerade aufnehmen, finden im VW-Werk in Wolfsburg gerade Betriebsversammlungen statt, wo über die angekündigten Sparpläne diskutiert wird. Jetzt haben wir gehört, die Gewerkschaft ist bei Volkswagen sehr einflussreich, aber wenn es die Nachfrage nicht hergibt, macht es da irgendwie Sinn, wenn die versuchen, da jetzt mögliche Kürzungen noch zu stoppen?
Es geht halt darum, wie kürzt man ein, wie spart man ein. Also dieses absolute Tabu, ein Werk in Deutschland zu schließen, das der Vorstand jetzt zur Diskussion stellt oder nicht mehr ausgeschlossen hat, das ist natürlich für die Gewerkschaft verheerend. Das wäre ja unglaublich. Also das wäre ein Rückschlag für ganz Deutschland. Das wäre ein Weltuntergang, wenn VW ein Werk in Deutschland zuspart und da tausende Menschen auf die Straße setzt. 120.000 Mitarbeiter haben die in Deutschland. Das ist schon sehr viel. Aber natürlich, du kannst nicht ein Unternehmen führen und positiv führen und Gewinn machen, wenn du zu wenig Nachfrage hast, wenn die Fabriken stillst. Die Nachfrage ist so zurückgegangen bei den VW-Fahrzeugen, dass du eigentlich zwei Fabriken stilllegen müsstest. Also die zurückgegangene Nachfrage reicht für eine Jahresproduktion von zwei Fabriken. Also man erhält halt etwas aufrecht, was man nicht unbedingt aufrechterhalten kann.
Die zwei Fabriken, ich nehme an, da wird sich's jetzt nicht unbedingt um das Hauptwerk in Wolfsburg handeln.
Das wäre also Wolfsburg, dann wird wirklich die Welt untergehen. Nein, das wären kleinere Fabriken, die man zusperrt. Es geht sich einfach nicht mehr aus, dass man den Personalabbau mit Pensionierungen macht, mit Ablösen angeblich zahlt VW bis zu 400.000 Euro Ablösesumme, wenn die Leute sich bereit erklären, früher in Pension zu gehen. Also man sieht, die sind sehr verzweifelt, dass sie die Mitarbeiterzahl runterbringen und dieser Aufmarsch jetzt, dieses klare Nein auch des Betriebsrats, der sagt, keine Werksschließungen. Die Gefahr besteht, wenn man sich so dagegen wehrt, dass es halt irgendwann dann der ganz große Kracher kommt. Und dann ist nicht mehr getan mit einer Werksschließung oder mit dem Runterfahren von Schichten, sondern dann wird man tiefer gehen müssen.
Mhm. Viele würden ja jetzt schon von einem durchaus sehr großen Kracher reden und nicht nur die Gewerkschaft steigt ja auf die Barrikaden, sondern auch die Politik. VW, Volkswagen ist auch politisch sehr eng verwoben mit dem Staat. Und jetzt hat der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gesagt, dass er um jeden Preis versuchen wird, Schließungen von Fertigungsstätten zu verhindern und damit eben auch einen größeren Personalabbau. Jetzt ist die ganze Sache natürlich nicht unpolitisch, weil warum Volkswagen dermaßen in Probleme geschlittert ist, liegt ja auch nicht zuletzt an der, ja, sagen wir, fragwürdigen Politik der Ampelregierung, gerade was die Mobilität anbelangt.
Absolut, oder? Ja, da hast du völlig recht. Das liegt aber auch daran, dass das Land Niedersachsen mit 20% am Volkswagen-Konzern beteiligt ist, einen Aufsichtsratssitz hat. Das Land Niedersachsen natürlich mit seinen 20% Stimmrechten darauf drängt, dass nichts passiert. Das wäre ja verheerend, wenn die Politik in Niedersachsen auf einmal erklären muss, dass man ein Werk zuspart oder tausende Mitarbeiter auf die Straße setzt. Das will die Politik natürlich nicht. Und jetzt hast du im Aufsichtsrat eine Besetzung, wo sehr viele viele Arbeitnehmervertreter drinnen sind und Vertreter der Politik, also ich glaube 50% Arbeitnehmer und Politikvertreter, das eine Politikvertreter vom Land Niedersachsen, die können schon sehr viel verhindern. Und wie du gesagt hast, die Bundesregierung hat natürlich mit ihrer Politik, mit ganz banal dem Streichen der Förderungen für die Elektroautos, der Autoindustrie in Deutschland keinen guten Dienst erwiesen.
Das sieht auch der renommierte deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer so.
Die Elektromobilität, die darunter leidet, dass unsere Politiker große Versprechungen gemacht haben und heute sich nicht mehr daran erinnern.
So Dudenhöfer am Dienstagabend in der ZIP 2 und weiter.
In Deutschland hat man Subventionen gehabt, eine Prämie gehabt, eine Umweltprämie, am Anfang bis zu 9.000 Euro bei Elektroautos. Und der Wirtschaftsminister Habeck hat die Ende letzten Jahres einfach eingestellt, auf Null gestellt. Und damit sind die Elektroautoverkäufe eingebrochen.
Das Ende dieser Subventionen war damals eine Maßnahme, um das deutsche Defizit nicht noch weiter ausufern zu lassen. Dass so ein radikaler Schritt ausgerechnet von einem grünen Wirtschaftsminister kommt, der zuvor immer wieder betont hat, wie wichtig der Elektroantrieb zur Erreichung der Klimaziele ist, das hat damals doch viele überrascht. Und dass die Nachfrage nach Elektroautos dadurch eben von heute auf morgen eingebrochen ist, war wohl die logische Konsequenz. Die Krise der deutschen Autobauer ist also auch die Folge eines formidablen politischen Versagens. Aber ist VW nicht auch ein bisschen selber schuld an seiner aktuellen Misere?
Man muss ehrlicherweise sagen, die VW-Elektromodelle, der ID3, das allererste Elektromodell, das von VW vorgestellt worden ist, das war kein großer Wurf. Also das war kein attraktives Auto, wenn man sich da anschaut, was die Chinesen zum Beispiel liefern. Auch die Franzosen bauen wirklich ausgezeichnete Elektrofahrzeuge und sind auch schön, innen schön, und der VW ID3 war innen jetzt wirklich nicht preisverdächtig. Also VW hat ganz sicher auch Fehler gemacht, nicht zu wenig Fehler gemacht in dieser ganzen Geschichte. Aber nimmst du die Förderungen her, das waren 9.000 Euro, die man bekommen hat für ein Elektroauto. Wenn du 9.000 Euro bekommst für ein Auto, dann kaufst du eher ein Elektroauto als einen Verbrenner. Wenn das weg ist, dann sind die Elektroautos um einiges teurer. Und dann geht es halt darum, bin ich bereit, diese Zugeständnisse zu machen in Bezug auf Reichweite und Ladegeschwindigkeit, die beim Verbrenner nicht machen muss, sind viele Leute nicht. Also die Absatzzahlen von Elektroautos in Deutschland sind monateweise teilweise um 30-40% eingebrochen.
Das ist ja in Österreich, glaube ich, nicht viel anders. Hast du da vergleichbar?
Wir haben in Österreich 5.000 Euro Förderung, also da kriegt man schon ein bisschen was, wird es attraktiver, der Preis von Elektrofahrzeugen, vor allem, weil man ja keine Kfz-Steuer zahlt und damit wieder Geld einspart. Aber ja, du musst die Elektroautos im Preis runterbringen, dann kaufen die Leute die Autos. Das ist ganz banal, das kauft niemand einen wunderbaren Fiat 500, ein ausgezeichnetes Elektroauto, aber der kostet fast 40.000 Euro, wenn man den ordentlich und gut ausstattet, und ein Fiat 500, da passt er zu zweit rein, aber das war dann. Und da kriegst du Bier vielleicht, aber dann ist Schluss.
Mir kommt ja vor, dass sowohl die Deutschen, aber du hast jetzt Fiat auch angesprochen, dass da viele Autobauer in Europa ein bisschen am Bedarf vorbei produzieren. Also Elektroautos sind natürlich verglichen mit vergleichbaren Verbrennerautos um einiges teurer, aber gibt es ja nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel nach China schauen, da gibt es ja die chinesischen Autobauer produzieren deutlich günstiger oder verkaufen ihre Autos deutlich günstiger. Hat man es da in Europa vielleicht ein bisschen verschlafen, auch auf den niederpreisigen Markt zu reagieren?
Naja, das Problem bei den Autoherstellern ist natürlich, dass du mit den günstigen Autos kein Geld verdienst. Und Elektroautos sind einfach teuer. Die Batterie ist wirklich, wirklich teuer. Deswegen sind am Anfang hochpreisige Autos auf den Markt gekommen, große SUVs, für die man sehr viel Geld verlangen kann, wo man dann auch Geld verdient. Kommen jetzt zwangsläufig mit kleineren, leichteren, billigeren Elektroautos um die 25.000 Euro. Da werden sie nicht mehr viel dran verdienen an diesen Autos. Aber die müssen sie natürlich auf den Markt bringen, damit sie die Kosten runterbringen. Und du hast die preisgünstige Produktion in China angesprochen. Die sind einfach sehr gut aufgestellt in den Fabriken, die haben das wirklich gut draußen. Peugeot, Stellantis kooperiert jetzt mit einem chinesischen Hersteller und bringt Leap Motors nach Europa. Da bauen sie in China die Teile und in Europa werden sie zusammengesetzt. Damit umgeht man auch die Strafzölle. Und du produzierst einfach in Deutschland natürlich viel, viel teurer aufgrund der hohen Arbeitskosten als in China. Jetzt sind die Gewerkschaften bei VW gerade wieder in Verhandlungen. Es geht um eine Gehaltserhöhung um 7%. Das wird schon teuer bei 120.000 Mitarbeitern.
Jetzt die Umstellung auf des Verkehrs auf Elektroautos ist natürlich eine politische Maßnahme, ist politisch gewollt. Jetzt gibt es aber schon Stimmen, die sagen, dass der Ausstieg aus diesen Vorgaben, nämlich dass man bis 2035 keine Verbrenner mehr auf den Markt bringen darf oder keine CO2-verbrauchenden Autos, so heißt es genau, dass das ein bisschen überspitzt ist. Also dass man sich damit ins eigene Fleisch schneiden würde, dass man auch die europäische Autoindustrie, die ja immer noch für einige Millionen Arbeitsplätze auf dem ganzen Kontinent verantwortlich ist, dass man der massiv ins Fleisch schneiden würde. Sind diese Stimmen, haben die einen Punkt oder ist es doch irgendwie unumgänglich, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen konsequent und dann wirklich auch konsequent diese Linie zu fahren?
Naja, das ist jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich glaube, das grundsätzliche Problem war mal, dass die Politik gesagt hat, okay, weg mit dem Verbrenner, wir wollen den Verbrenner nicht mehr. Die europäische Autoindustrie ist Weltmarktführer bei den Verbrennungsmotoren. Die haben über Jahrzehnte die Verbrennungsmotoren entwickelt, wahnsinnig effiziente Motoren gebaut, da kann niemand mithalten. Die Chinesen haben keine Chance beim Verbrennungsmotor. Die haben also wirklich sehr gute Verbrennungsmotoren gebaut, die Deutschen. Die sind auch sparsam. Ich bin vergangenes Jahr ein Auto einer bayerischen Erzeugung gefahren mit einem 6-Zylinder 3-Liter Dieselmotor. Den bin ich mit weniger als 5 Liter gefahren, mit 4,6 Liter. Ich bin immer brav auf der Autobahn mit 110, 120 gefahren, also Elektroautogeschwindigkeit. Und damit kriegst du einen Verbrenner runter auf unter 5 Liter. Also das ist schon bemerkenswert. Aber sagt die Politik, gut, wir wollen die Verbrenner nicht mehr, soll sein. Drehen wir das ab, stellt es auch um bitte auf die Elektromobilität. Dann macht es die Autoindustrie, investiert wie VW Milliarden in neue Fabriken, in die neue Autos, in dieses komplexe Thema, steckt da Milliarden hinein und dann sagt die Politik auf einmal wieder, naja, vielleicht machen wir es doch nicht. Vielleicht lassen wir den Verbrenner doch länger laufen und vielleicht machen wir doch andere Ausnahmen als nur für synthetische Kraftstoffe. Du hast also eine wahnsinnige Verunsicherung bei den Menschen draußen und du hast auch eine Unsicherheit bei den Unternehmen, die damit geplant haben. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir planen fürs nächste Jahr, sondern die planen in 5, 6, 7 Jahren voraus. Und jetzt ist die Unsicherheit, bleiben wir jetzt dabei, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden oder nicht, verunsichert die Menschen, die sich dann jetzt wieder Verbrenner kaufen, verunsichert die Unternehmen, die sehr viel Geld auf die Elektromobilität gewettet haben und sehr viel Geld hineingesteckt haben, die Flotten umgestellt haben, trifft alle VW, BMW, Mercedes und die jetzt mit ihren Zielen alle zurückkehren müssen. Also es hat sehr viele Unternehmen gegeben, die gesagt haben, konkrete Ausstiegsdaten genannt haben, 2030, 2033, nur noch Elektroautos in Europa. Von dem ist keine Rede mehr.
Der deutsche Autoexperte Dudenhöfer, den wir vorhin schon gehört haben, der sagte zum Beispiel, dass durch diese Verunsicherung die Arbeitsplätze eigentlich nach China verlagert werden, also in die chinesische Autoindustrie, wo es diese Verunsicherung nicht gibt, die da ganz konsequent an ihren Modellen feilen und arbeiten und deshalb auch durch Skaleneffekte dann günstiger auch nach Europa verkaufen können. Ist das nicht ein bisschen das Problem, dass wir dann langfristig, wenn wir da so herumschaukeln zwischen Verbrenner aus oder doch nicht, dass wir unsere Industrie komplett kaputt machen?
Absolut, absolut. Das ist wirklich auch die große Gefahr, dass man die europäische Autoindustrie ruiniert. Erstens hat man es gemacht mit dem Verbrennerverbot, dass man einfach gesagt hat, eure wirklich gute Technologie wollen wir nicht mehr. Wir drehen den Verbrenner ab. Noch einmal, kann man machen, kann man sagen, dann muss man es aber konkret und ganz konsequent durchziehen. Ein Elektroauto zu bauen ist keine Hexerei, das ist nicht sonderlich herausfordernd. Man sieht es, weil Sony baut ein Auto, Xiaomi baut ein Auto, der Handyhersteller, also das kann man bauen. Deswegen sind die Chinesen also gut drinnen, weil sie einfach die Ressourcen haben und sehr effizient bauen und sehr günstig bauen. Also die chinesischen Autos sind einfach preislich in einer Dimension, da kann Europa nicht mithalten mit den hohen Arbeitskosten.
Was sagst du zu den hohen Strafzöllen? Behindert das langfristig die chinesischen Autos bei uns?
Also ich glaube, diese Prozent, die wir in Österreich, die wir in Europa haben, die werden da nicht, das werden die Chinesen teilweise schlucken. Die bringen das schon runter, den Preis. Denn die bringen diese Strafzölle auch runter. In den USA und in Kanada schaut es anders aus mit den 100%, aber da verkaufen die Chinesen eh kaum Elektroautos. Also da ist völlig egal. Also ich glaube nicht, dass das in Europa ist, den großen Einbruch bei den Chinesen bringen wird.
Schließen wir jetzt noch einmal den Bogen zu den angekündigten Werksschließungen bei Volkswagen. Womöglich ist VW da nicht der einzige große deutsche oder europäische Konzern. Vielleicht ziehen da andere auch nach, die ja auch dieselben Probleme haben. Was bedeutet denn das jetzt auch für die österreichische Zulieferindustrie? Da haben ja auch schon ein paar Konzerne angekündigt, dass sie Jobs kürzen müssen.
Ja, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Die Zulieferindustrie in Österreich ist ja doppelt betroffen. Erstens durch die Umstellung von der Verbrennertechnologie hin zur Elektromobilität, wo sehr viele Zulieferer in Österreich sich über Jahrzehnte Jahrzehnte auf den Verbrenner konzentriert haben, die Teile dafür liefern, die ihre Abnehmer in Deutschland haben, ihre Kunden in Deutschland haben. Jetzt stellt man um auf Elektromobilität. Auf einmal sind, was nicht, Auspuffer zum Beispiel nicht mehr gefragt. Rimus hat ein Riesenproblem. Also das wird für die europäischen, für die österreichischen Hersteller eine ziemliche Herausforderung. Das wird nicht einfach werden.
Also da kommt wohl noch einiges auf uns zu. Das war mein Kollege Norbert Rief. Lieber Norbert, danke fürs Gespräch.
Danke dir, David.
Vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich den damaligen VW-Chef Herbert Diess am Rande des Forum Alpbach zum Interview getroffen. Daraus ist eine, wie ich finde, sehr spannende Podcast-Folge geworden, in der Diess eine deutliche Erhöhung des CO2-Preises gefordert hat. Ich verlinke Ihnen diese angesichts der aktuellen Entwicklungen bei VW besonders brisante Folge gleich noch in den Shownotes. Ebenso natürlich die aktuellste Analyse vom eben gehörten Norbert Rief. Und bevor wir für heute Schluss machen, hat meine Kollegin Anna Wallner da noch einen kleinen Hinweis für Sie.
Ja, wir haben etwas ganz Besonderes für Sie. Die Kleine Zeitung veranstaltet nämlich am kommenden Samstag, den 7. September, wieder ein Podcast-Festival. Und zwar, tada, das erste Mal in der Hauptstadt Wien. Das Line-up kann sich wirklich sehen lassen. Es gibt da Live-Auftritte von Sängerin Ina Regen, Moderatorin Marie Lang, Investigativjournalist und Neo-Podcaster Michael Nickbaksch, The Worst Guide to Living, Thomas Tschick und Thomas Maurer und der Initiatorin Barbara Haas. Auch wir sind mit dem Podcast, den Sie gerade hören, wieder dabei und bei mir auf der Bühne zu Gast sein wird wieder Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist ja nicht nur Kolumnistin der Presse, sondern mittlerweile eine der längst dienenden Politikkommentatorinnen der Nation und seit kurzem auch Politikerklärerin auf Social Media der Presse, also auf Instagram und YouTube. Und jetzt kommt's. Es gibt noch Tickets für das Festival zu gewinnen. Wir verlosen nämlich hier 4x2 Gratis-Tickets. Wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und warum Sie am Samstag unbedingt beim Festival dabei sein wollen, schicken Sie uns Ihre Antworten an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den eingelangten Einsendungen die 4 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum kleinen Podcast Festival finden Sie in den Shownotes dieser Folge.
So, jetzt war's das aber wirklich für heute. Ich, David Freudenthaler, sage danke fürs Zuhören. Ciao. Und machen Sie es gut.